So, Prost, Klaus.
Jawohl.
Sie hören den Bierdacher Podcast 194, zweiter Versuch. Diesmal mit Horst und
Klaus.
Damit Sie was zum Lachen haben, ich habe vorher ganz lang den Karam interviewt, also er hat erzählt, 3 Batman-Filme rezitiert, aber ich war zu blöd, richtig aufzunehmen, weil wir haben heute keinen Gregor dabei, der bedient sonst das Mikrofon. Ja, es ist heute Montag, der 23. Februar 2015.
Wie schon gesagt, ein guter Tag zum Sterben.
Und wir befinden uns in der Zypresse, wie immer, Westbahnstraße 35a. Das Ganze findet statt mit Unterstützung von dem Jörg Wukonik, seiner leibenden Firma wukonik.com, und außerdem finanziert durch unsere Flatterer-Spender. Okay. Damit komme ich zur rituellen Frage. Worüber erzählst du heute, Klaus?
Ja, vorhin hast du doch gefragt, worüber ich sprechen will.
Nein,
wir wollen tun wir eigentlich nicht, aber es hilft
genau,
trotzdem
nichts. Worüber hast du vorher schon gesprochen und dann sprichst du jetzt noch einmal?
Ja, also ich werde mal einen kurzen Abriss machen über die aktuelle Sim-Krise.
Okay.
Werde noch kurz eingehen auf mein derzeitiges Projekt Mediasi. Ja, und dann werden wir weiter schauen.
Okay.
Und zum schönen Lebensteil haben wir natürlich immer was parat.
Sehr gut. Ich habe nur ein paar kleine Themen. Es ist eine neue Linux Voice herausgekommen, die E-Book-Zeitschrift. Und ich kann berichten über Unterrichten mit Python, also Python im Browser. Und außerdem habe ich noch ein schönes E-Book über alte Technologien, alte Mediatechnologien. Tja, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Schlimmsten an.
Ja, es bleibt mir leider nicht der Sport.
Machen wir es kurz, es muss sein.
Nein, wir machen es nicht kurz, wir machen es so ausführlich wie notwendig. Und ja, es ist mir einfach wieder überhaupt das Thema anzuschneiden, aber ich hab halt lange überlegt, ob ich überhaupt darüber reden soll, aber ja.
Aber du opferst dich und teilst deinen Grant jetzt allen Bierdacher Podcast-Hörern mit.
Ja.
Apropos, machen wir das schnell, darf ich das kurz noch vorher reinschieben, wir haben ein Hörerfeedback.
Ja, gut, machen wir Hörerfeedback zuerst.
Hörerfeedback, immer ganz wichtig. Ja, also vielen Dank für das Hörerfeedback, das war der Alex, oder?
Weiß ich jetzt nicht mehr.
Man verzeih mir, ich bin beim Zweitbier und vorher hätte ich es noch gewusst.
Ja, also grundsätzlich erstmal vielen Dank für das Feedback. War natürlich absolut korrekt. In der Substanz ging es darum, als Feedback zu meinen Aussagen zu XOR DDoS, dass man da einfach Fail-to-Ban verwenden könnte. Grundsätzlich richtig, absolut. Habe ich auch installiert. Nur unter meiner Distribution gibt es da gewisse Konfigurationsprobleme. Also sprich, ich bin einfach zu blöd, das vernünftig ans Laufen zu kriegen. Und habe das dann einfach damit gelöst, dass ich in meinem Router die Firewall aktiviert habe und diesen Adressraum einfach rausgenommen habe zum einen. Und außerdem habe ich jetzt vor ein paar Tagen in SSH-Port von 22 also extern weggelegt auf einen höheren, und damit ist das Thema für mich sowieso gestorben. Wobei Fail-to-Ban auf der Liste ist, was ich unbedingt noch machen muss. Also ich kenne das Ding nur, unter auch Linux habe ich da gewisse Konfigurationsprobleme.
Okay. Ja, trotzdem nochmal vielen Dank für das Feedback. Und wird natürlich immer weitergeleitet. Wenn Sie das Themensammlung oder Feedback suchen, einfach auf Google Plus nach Bierdacher Podcast suchen.
Na, also ich bin gern bereit, auch immer auf entsprechendes Feedback dann einzugehen, vor allem wenn es die Art qualifiziert ist.
Okay. Ja, aber okay. Jetzt das schlimme Thema.
Gut, unangenehmer Teil. Ich habe es vorhin schon zum Horst gesagt, ich komme im Moment vor wie beim Opening vom 30C3, Tim Britloff damals gemeint hat. Ja, das wäre ja auch zwei.
Wir sind sprachlos.
Ganz schlimm.
Wir sind leer.
We are speechless. This year we are speechless, we are empty. Hat er dazu gemeint, dass beim C3 immer ein jährliches Motto gegeben hat und das Jahr ist ihnen einfach die Luft geblieben und es ist ihnen nichts eingefallen.
Und also einfach der emotionale Zustand im Angesicht dieser ganzen Überwachungsskandale und
vor allem, wenn man dann noch betrachtet, dass der 31C3 ein New Dawn war.
Ja.
Also da wird es dann schon extrem zynisch. Und ja, ich bin in der Richtung extrem angepisst. Ich kann gar nicht sagen, weil es steht mir wirklich bis oben langsam an.
Okay, ich bin zusammengefasst.
Und dann solche Statements wie von der A1, das ist dann irgendwie leicht belustigend.
Und wir sollten noch sagen, worum es geht. Also britische und amerikanische Geheimdienste haben die ganze Handykommunikation gleich beim Hersteller abgefangen, indem sie...
So, ja, man sollte vielleicht den Angriffsvektor kurz erklären. Geht grundsätzlich davon aus, dass es eigentlich jeder weiß, aber nur um es kurz zu machen, ja, es ist der simpelste Angriffsvektor und darum hat man übersehen.
Also was haben diese Geheimdienste illegalerweise, wurden jetzt auch verurteilt?
Geheimdienste machen alles illegal.
Was haben die getan? Sie sind direkt zum Hersteller
sie sind gegangen von Handy beim gewesen? Chipkartenhersteller für die SIM-Karten, bei Gemalto unter anderem, aber auch ein weiterer deutscher Hersteller wurde genannt. Bei denen, dass man es jetzt eigentlich ziemlich sicher weiß. Weitere sind nicht ausgenommen.
Was haben Sie da gemacht? Sie haben sich die Private Keys von denen geholt, oder?
So eine SIM-Karte wird ausgeliefert mit einem entsprechenden eindeutigen Schlüssel. Der hat normalerweise nur auf der SIM-Karte Platz und eine Kopie, damit das entschlüsseln kann, kriegt natürlich der Provider. Die Geheimdienste, also die Geheimdienste, also NSA und GCHQ, haben sich diese Schlüssel kopiert.
Das heißt, die können alles sozusagen entschlüsseln, was sonst eigentlich nur dem Provider und den Kunden angegangen
genau.
werden.
Genau, also wir müssen keinen Schlüssel knacken, die haben die Schlüssel.
Die haben die Schlüssel, okay.
Und soweit ich es da auf Heise letztens verstanden habe, dürfte das wohl über die Social Engineering Schiene gelaufen sein, aber auch dazu ist nichts Genaues noch bekannt. Also sprich, alles, was an Handykommunikation, an Mobile, Internet-Sticks und so weiter in Umlauf ist, alles, was eine SIM-Karte hat und noch vieles, vieles mehr. Weil Gemalto stellt zum Beispiel, soweit ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, auch die E-Cards her, oder zumindest einen Teil der E-Cards. Ja. Wobei ich mir jetzt da nicht sicher bin, ob das ein Problem darstellt, weil ja die Schlüssel für die Bürgerkarte erst anschließend aufgespielt wird. Also das muss ich mir noch genau anschauen, auch das steht auf der To-Do-List. Es geht um die Karten von der Volksbank, also für diese E-Banking, diese sicheren Karten und so weiter. Also es geht dann nicht nur um SIM-Karten, es geht da um eine verdammt breite Palette. Die sind einfach abgefangen worden und im Prinzip kannst du jetzt eigentlich alles, was an angeblich sicherer Kommunikation ist, in die Tonne treten. Alles, was über entsprechende GSM und so weiter läuft. Oder eben...
Ich nicke betreten.
Und eben auch wie bei den E-Banking-Karten über das normale Internet, die Schlüssel sind demnach bekannt.
Aber du hast ja jetzt etwas gemacht, sozusagen. Du hast daraus eine Konsequenz gezogen. Und zwar, was machst du jetzt?
Gut, darauf wollte ich jetzt dann gerade noch kommen, nach meinem etwas Ausschweifen. Frustgeschwafel, okay, ja, ich gebe es ja zu. Also seit gestern bin ich auf dem Punkt, dass ich sage, okay, Internet über Handy nur noch per VPN. Ich habe mir einen kostenlosen VPN-Anbieter geholt.
Ein Virtual Private Network.
Ja, genau. Aber wie gesagt, also ich gehe ja davon aus, dass die Hörerschaft hier so weit dann doch...
Ich habe es für mich gesagt, ich bin nicht so weit wie die Hörerschaft.
Okay.
Auf jeden Fall, du hast jetzt eine Firma, die könnte irgendwo sein in Malaysia, in Holland, und die macht sozusagen, wenn ich das richtig kapiert habe, eine Art Tunnel durchs Internet zu deinem Handy.
Genau.
Und einen virtuellen Tunnel.
Dieser Tunnel ist im Prinzip nichts weiter wie eine...
ist das so, wie wenn ich mich per SSH auf einem Server einlogge? Kann man sich das so vorstellen?
Ja, so ähnlich. Nur dass, wenn du dich durch einen Tunnel einloggst, läuft das SSH halt auch innerhalb des Tunnels.
Okay.
Also sprich, du hast zwischen deinem Endgerät und dem Server eine komplette Verschlüsselung.
Also das Gegenteil von dem, dass Passwörter im Klartext herumfließen.
Was sich innerhalb des Tunnels abspielt, hat damit einmal noch gar nichts zu tun. Dann du hast einfach eine verschlüsselte Verbindung und alles, was da drin läuft, musst du eigentlich auch nicht mehr verschlüsseln, weil es ja außen verschlüsselt ist.
Und der Sinn ist jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe vorher, wir reden das jetzt schon zum zweiten Mal, dass wenn du jetzt eine österreichische Webseite ansurfst und dich in Wien befindest,
ja,
dein VPN gratis Dingsbums, aber sich jetzt in Holland befindet, dass das so ausschaut, als wäre die österreichische Webseite von Holland aus besucht worden. Habe ich das richtig kapiert?
Genau. Und der Witz an der Geschichte ist einfach, es gehen bei dem Anbieter unzählige Verbindungen rein, es gehen unzählige raus.
Das heißt,
du kannst das aber nicht eins zu eins so ohne weiteres zuordnen. Wenn, dann müsstest du den hacken. VPN-Anbieter locken im Allgemeinen nicht. Das ist einmal das grundsätzliche Geschäftsmodell.
Und was zahlst du da für diesen super anonymisierten
Service? Das ist ein kostenloser.
Wow, kannst du da den Link in die Shownotes reintun?
Machen wir Schleichwerbung?
Nein, einfach nur. Oder sonst, ich nehme an, man googelt nach
VPN-Hoster, ne? Ich kann ihn setzen.
Ja.
Also was ich jetzt genommen habe, das ist in dem Fall hide.me.
Mhm. Du vertraust halt, dass der lang genug im Geschäft ist und nicht heimlich irgendwelche Daten weitergibt.
Das ist mir eigentlich wurscht. Ich erhöhe damit den Aufwand, mich abzuhören.
Ja, aber die ganze Firma könnte ja wieder eine Fake-Firma sein von einem bösen Geheimdienst.
Das natürlich.
Und so Leuten wie dich, das nennt man ein Honeypot nicht, oder?
So. Ja, ja, das, die theoretische Möglichkeit besteht natürlich. Ja. Aber
das
bei jedem Anbieter. Irgendwo musst du dann mal aufhören.
Ja.
Der grundsätzliche Sinn besteht einfach darin, den Aufwand für die zu erhöhen, deine Verbindung zu entschlüsseln.
Okay.
Weil die müssen ja erstmal rausfinden, zu welchem VPN-Anbieter das du schickst.
Aber mir wächst gerade ein kleiner Aluhut. Wäre das nicht umso logischer dann, dass ein Geheimdienst, der jetzt abhören will, jetzt lauter solche virtuellen Hosting-Firmen aufmacht, um so Leute wie dich, die was zu verbergen haben, anzuziehen und die dann gratis...
grundsätzlich, ja, kann man schon machen. Zweitens, ich bin stolz darauf, dass ich nichts zu verbergen habe.
Haha, also das heißt, du machst dir dann wenigstens Arbeit. Ne?
Es geht um nichts anderes.
Okay.
Es geht einfach rein ums Prinzip.
Was ich mir trotzdem nicht ganz erschließt als gläubigen Kapitalisten, wie funktioniert das jetzt, dass die VPN sein Geld machen? Blenden die dann Werbung in deinem verschlüsselten Stream ein oder...
Nee,
oder wollen die, dass du dann irgendwas Besseres kaufst, was dann doch was kostet?
Eher Letzteres. Mhm. Also die bieten höherwertige Accounts an. Das ist halt so quasi der Bodensatz. Und in dem Fall ist es so, je nach Auslastungslage ist deine Verbindung, die garantieren nur 3 Megabit.
Mhm.
Was natürlich vollkommen ausreichend ist für ein Handy.
Ja.
Weil das Handynetz gibt an die wenigsten Stellen mehr her.
Mhm.
Also... Man sollte halt dann nur nicht 24/7 drin bleiben,
okay,
sondern einfach von der Logik her nur einloggen, wenn man wirklich ins Internet geht und anschließend dann wieder
aus. Und wie ist das jetzt mit dem Komfortverlust oder Geschwindigkeitsverlust? Wenn du jetzt mit deinem Handy von Wien aus irgendeine Webseite ansurfen willst, dann musst du erst einmal VPN 20
Sekunden, aufmachen. Dass das VPN aufmacht.
Und dann bist du aber spürbar nicht langsamer, als wenn du direkt surfen willst über deinen Provider.
Okay. Nee. Super. Wie gesagt, also die Geschwindigkeit ist in dem, also gerade auf dem Handy, vollkommen irrelevant.
Okay.
Und ja, es geht über Apps mit Sicherheit schneller, dass man das direkt anwählen kann. Mhm. Nur, wir haben jetzt da keine App installiert und so weiter.
Okay.
Ich muss halt jetzt mal ins Einstellungsmenü runter.
Und dafür könntest du jetzt sozusagen, wenn du das eh machst, dir jetzt auch dauernd den VPN wechseln, ne? Um noch mehr Arbeit und Verwirrung
natürlich
zu schaffen.
Ja, also einmal kostenloses VPN gibt es genug. Ja. Ich meine, wenn man das öfter macht, kann man sich natürlich auch überlegen, für ein paar Euro im Monat wirklich ein VPN zu nehmen.
Mhm.
Aber das war jetzt einfach so mal als Sofortmaßnahme, es war mir auch ein persönliches Bedürfnis.
Okay,
ja. Nicht um mich zu schützen, sondern einfach um denen mehr Arbeit zu machen.
Also du machst sozusagen ein virtuelles Statement. Meine Daten kommen durch den Tunnel, nimm das.
Nee, es geht einfach niemandem was an.
Okay, okay.
Und das ist für mich die Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Und ja, es war eigentlich, so wie ich vorhin schon gesagt habe, es war absehbar.
Okay.
Es ist wirklich der primitivste, einfachste Angriff, den man sich vorstellen kann. Es hat eigentlich jedem klar sein müssen, dass das der Angriffspunkt ist und jeder hat die Augen davor zugemacht. Zumindest ich, und ich bin sicher, ich bin in guter Gesellschaft. Also ich war da sicher.
Wir wurden abgehört und fühlen uns jetzt befleckt, oder wie nennt man das?
Nee, Natürlich, wenn es sowas angreifen will, dann gehe ich natürlich zum Hersteller und dann versuche ich natürlich, dass ich vom Hersteller die Schlüssel abgreife. Weil ein Schlüssel, den ich habe, den muss ich nicht, nicht irgendwie hacken. Ist ja allein vom Rechenaufwand. Ich meine, wir reden hier von circa, wie war das, ich weiß nicht mehr, wie viel genau 2 Milliarden SIM-Karten im Jahr. Also die, wenn du alle hacken sollst, dann hast du da hast gut was zu tun. Mhm. Also der Angriffsvektor ist eigentlich im Nachhinein betrachtet vollkommen klar. Es hat nur keiner drauf geschaut.
Okay. Na gut, kommen wir zu langsam also, erfreulicheren Themen.
Ich wollte gerade sagen, also von daher beenden wir das einfach mal, die Quintessenz aus dem Ganzen. Leute, einfach VPN-Tunnel machen. Es gibt kostenlose, es ist so oft, wie man das Internet halt dann braucht. Es war für ein paar Sekunden lästig, den Tunnel aufzubauen. Mhm. Und an der Stelle auch ganz, ganz klar gesagt, Gespräche und SMS gehen nicht durch den Tunnel. Die gehen halt direkt zum Provider, das kann man in der Form nicht verhindern.
Könnt ihr theoretisch jetzt durch den VPN-Tunnel dann wieder so einen Service wie Ekiga oder sogar Skype verwenden, ne? Um dann eine Voicemail-Verbindung
zu machen. Die normale Telefonie läuft eben über den Provider.
Ja.
Und da eben nichts dazwischen ist, dass du nichts zwischen reinschieben kannst, tja, Pech gehabt.
Okay, na dann mache ich mal weiter mit einem erfreulicheren Thema. Ich habe ein brandneues Linux Voice. Und ja, ich habe es noch nicht wirklich angelesen. Ich kann es nur erzählen, auf der Titelseite ist ein Raspberry Pi 2. Und was ist Linux Voice? Linux Voice kommt aus Großbritannien, der Heimatland von GHGQ, oder? Von diesem Geheimdienst. Und ja, das ist eine Zeitschrift, kann man auch auf Papier kaufen. Und ich habe mehrmals schon darüber erzählt, kommt eben auch im EPUB-Format heraus. Und hat die meiner Meinung nach sehr, sehr nette und lobenswerte Eigenschaft, dass sie nach 10 Monaten alle ihre Hefte Creative Commons lizenzieren. Das heißt, man kann jetzt auf der Homepage hingehen und sich die älteren Hefte gratis anschauen und eben auch nicht nur gratis anschauen, sondern auch wirklich verwenden und daraus sein eigenes Zeugs machen, weil es halt CC lizenziert ist. Und wenn man halt das aktuellste Heft haben will, kann man ein sogenanntes E-Abo bestellen. Das habe ich gemacht und muss sagen, ist auch etwas, was ich wirklich sehr gern gemacht habe. Ich zahle sonst relativ ungern für virtuelle Güter, aber das war es mir wert. Und die kommen eben im EPUB-Format heraus. Das heißt, das ist eine der wenigen Zeitschriften, die ich perfekt lesen kann auf
meinem E-Reader. Ich sag mal so, ich habe für mich das Problem damit, meine Kontodaten rauszugeben oder Kreditkartendaten oder sonst was.
Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich mit Bitcoin bezahlt habe, aber...
Wenn es mit Bitcoin geht... Klasse.
Weiß ich jetzt nicht mehr.
Nee, aber das ist eigentlich für mich immer das große Hindernis, was zu zahlen, wo ich dann immer sage, okay, um die 2-3 Euro wird es mir nicht gehen, aber ich will nicht, dass die jetzt dann meine komplette Identität haben, ich will nicht, dass die meine Kreditkartennummer und alles haben.
Ich nehme an, ich habe mit Kreditkarte gezahlt, aber ich weiß es jetzt
nicht. Also, wie gesagt, das ist für mich persönlich immer das große Hindernis.
Ich glaube,
es geht weniger ums Geld, als einfach um das Hindernis, dass ich sage, okay, ich will euch jetzt dann alle meine Daten überschicken.
Aber ich meine, eine E-Mail-Adresse musst du ihnen eh geben, weil irgendwo muss ich das ja hinlegen.
E-Mail-Adresse.
Das kann anonym sein, ne?
Das waren ja mein ganz neues Schwergewicht. Wie viele E-Mail-Adressen, das ich habe.
Garibs Heizung marodiert.
Ist doch schön.
Ja.
Zumindest irgendwer, der am Mund läuft.
Tja, okay.
Das wollen wir alle tun.
Okay. Ja, na, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Mir fällt nur ein, wenn du wenn du eine Papierzeitschrift kaufst, musst du auch eine Adresse hinschicken, womit die Anonymität schon relativ verloren ist. Und
weil man dabei ist. Geld.
Wow,
ich habe hier ein schönes kleines Buch aus der Bücherei geholt.
Ja, und was kannst du dazu sagen?
Noch nichts. Nee,
ich
muss
mich
um meinen
Mail-Server
kümmern.
Okay. Linux. Dein Mail-Server ist das große Projekt, was dich beschäftigt seit längerem. Lass mich noch kurz von dem Linux Voice fertig erzählen. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Es ist über den Raspberry Pi 2 natürlich einiges drinnen. Und was ich sehr angenehm finde als Biertaucher-Podcaster sozusagen, es sind eigentlich Themen drinnen, die wir im Podcast auch immer wieder behandeln. und sozusagen die auf der Wirtaucher Podcast-Linie sind. Also die Zeitschrift, die sozusagen mit dem Podcast sehr kompatibel ist. Und nebenbei haben sie dann halt einen großen Tipp- und Tricks-Teil, ein bisschen was über englische Netzpolitik und dann halt so Spielebesprechungen und Linux-Distro-Besprechungen und so. Also für mich ist es sehr
wie
schön zu lesen.
Wie sieht es mit deinem BPI aus? Ist der zwischen
BPI?
Banana Pi.
Ja, mein Banana Pi, Themawechsel, der ist jetzt sozusagen als im Einsatz als Samba-Server.
Ja.
Mehr kann er noch nicht.
Aber
das kann er gut. Und den ganzen X-Server, den ich aufgesetzt habe, habe ich jetzt eigentlich nie gebraucht. Das heißt, ich werde wahrscheinlich deinen Ratschlag von letzter Serie, vom letzten Biertaucher-Podcast befolgen und den X-Server wieder demontieren.
Genau,
weil alle meine
Frage gewesen, für was brauchst du einen X-Server?
Für nichts, wie du gesagt hast. Ich habe einfach eine Freude gehabt, ihn aufzusetzen. Aber alle meine Schüler arbeiten jetzt derzeit auf meinem Banana Pi und nicht am auf meinem Raspberry Pi und nicht auf dem Banana Pi. Der Banana Pi ist nur dazu da, dass er meine große Terabyte-Festplatte bedient und meinen File-Server.
Hast du einen Terabyte dran gehängt?
2 Terabyte.
Und mit was willst du das vollkriegen? Porn?
Nein, wenn du es genau wissen willst, mit, es gibt so TV-Serien.
Ah, okay, ja.
Ich schaue gern TV-Serien so. Wenn ich sie über das Internet kriege.
Video, da kriegst du es ziemlich schnell voll, ja. Aber
zum Beispiel Rick und Morty kann man sich downloaden. Ja, kann man auch
mit
online auf YouTube schauen. Viel schreiben tue ich nicht, aber mit Video hast du relativ schnell.
Ja,
und ich nehme es halt sozusagen für diverse im Haus verteilte PCs und Laptops, die haben jetzt alle eben eine gemeinsame Festplatte.
Also
missbrauche ich es als NAS.
Das ist doch super.
Ja, keine Ahnung, vielleicht baue ich mir noch eine eigene OnCloud oder so, das weiß ich alles noch nicht.
Ja, ja.
Mit dem Server kommt ja die Lust, damit was zu machen.
Mit der OnCloud auch.
Ja, also ich hab's noch nicht zusammengebracht, aber vielleicht wieder.
Ich habe mir das letzte Mal nach dem Statement hier vorgenommen, mir das mal wieder anzuschauen.
Okay.
Aber ich will mir momentan so viel anschauen, also der Tag müsste um die 60, 70 Stunden haben.
Ich kenne das, ja. Und man braucht ja auch Zeit, um in die Luft zu schauen und essen und schlafen und
vor allem, man braucht einmal Zeit, um mal wieder runterzukommen.
Genau. Ja, ja.
Weil gewisse Aktivitäten auf dem Serverniveau treiben den Blutdruck dann doch ganz schön an.
Na gut, du hast gesagt, du hast dein Search Engine Projekt, ne? Kannst du davon was erzählen?
Ja, gut.
Klaus baut sich sein eigenes
Projekt. Also grundsätzlich wollte ich eigentlich letzten Montag veröffentlichen, dass ich der super tolle bin und jetzt eine eigene Suchmaschine habe und die öffentlich ins Netz stelle.
Die heißt dann wie, die Suchmaschine?
Das ist
Klaus sucht, oder?
Nein. Das ist halt ein ganz normaler Yasi-Server in einem Peer-to-Peer-Netzwerk, der aber über die E-Mail bzw. über meine Domain erreichbar gewesen wäre.
Das heißt, du hättest nicht mehr zu Google surfen müssen, sondern du hättest auf deinem eigenen Server deine eigene Search Engine angesurft.
Das will ich an dieser Stelle auch nochmal klipp und klar beleuchten. Ich suche nicht mit Google, sondern mit Startpage.
Mhm. Okay. Startpage ist eine Search Engine, oder?
Ja. Mhm. Kennst du ElixQuick?
Nein.
Die sind verbunden.
Also okay. Machst du mir ein paar Links in die Shownotes dann, ja?
Okay.
Über Start, also nicht Google, also nicht Google.
Gut, falls ich was vergessen sollte, schick mir bitte.
Ja.
So. Sie ist eine Peer-to-Peer-Suchmaschine, das heißt, man sucht grundsätzlich mal auf einem eigenen System und es geht keine Suchanfrage raus.
Mhm.
Die wahrscheinlich für die Treffer, das ist so eine Geschichte für sich.
Ja.
Ich hab da
bist du zufrieden jetzt mit deinem persönlichen
Suchen? Nein, darum stelle ich sie auch jetzt nicht online.
Aha, also sie findet dir noch zu wenig.
Das heißt, sie ist zwar online, aber ich werde jetzt keinen Link reinsetzen, weil im Moment dann einfach noch viel zu viele Probleme damit haben.
Also du möchtest dich erst besser damit auskennen und die besser konfigurieren.
Es macht keinen Sinn, jemanden einen Link auf eine tote Suchmaschine zu stellen.
Okay. Also und jede Suchmaschine crawlt dann sozusagen ihren eigenen Index und baut sich ihre eigene Datenbank auf. Sehe ich das richtig?
Du kannst lokal crawlen und du kannst auch über das Netzwerk crawlen. Das heißt, es gibt dann Server, die nehmen deine Crawl-Commands an.
Mhm.
Das ist auch so ein Punkt. Also ich habe.
Das heißt, du lässt jemand anderen.
Ich habe bisher nur gefunden, dass entweder jeder User crawlen kann oder eben ich muss einen extra Account machen und das zulassen.
Mhm.
Letzteres ist völlig unsinnig. Und ersteres ist in der Praxis unsinnig. Das ist auch so ein Punkt, weil in dem Moment, wo man jemanden den Crawler anschmeißt auf den Bananenpfeil, da ist dann irgendwie mal Schicht im Schacht.
Okay, aber wir zwei könnten jetzt uns gegenseitig, wenn wir das auf unserem Bananenpfeil
installieren würden. In diesem Moment crawlt das Ding gerade einmal spielend programmieren.at.
Ah, sehr gut, das könnte ich selber bauen.
Das
ich weiß
eh nicht, was auf meiner eigenen Webseite los ist. Seit ungefähr zwei Tagen.
Wie, Entschuldigung, ich habe ja, ich meine, ich habe ein kleines Doku-Wiki und ein paar Biertaucherfolgen drauf, aber darum braucht er zwei Tage, um die zu crawlen.
Drei Ebenen.
Ah, das heißt, wenn auf meiner Seite ein Link ist, surft er dorthin und schaut, was dort für Links sind.
Genau, er geht auf drei Ebenen, also in der jetzigen Einstellung. Den kannst du auf 10 und 15 Ebenen erstellen. Dann brauchst du halt irgendwann so ein Google Storage.
Das ist ja urgeil.
Nicht eine Storage bei Google, sondern ein Storage so groß wie in Google hat.
Ja, ja. Um eben die Welt auf deinem Bananenpfeil
abzuspeichern. Genauso eines der Probleme noch, er speichert das nicht so richtig auf die Festplatte rüber in Suchindex.
Sondern?
Er versucht es immer aus dem Arbeitsspeicher rauszuholen.
Ah, das natürlich nicht so gescheit ist.
Heute habe ich geschaut, ich glaube bei 14.000, 16.000 Seiten, irgend sowas in der Größenordnung. Nur es ist halt einfach viel zu wenig.
Aber mir fällt jetzt gerade was ein, also ganz konkret. Meine Spielen programmieren Seiten und so sind ja auch gewisse tote Links drauf. Kapiert er, dass ein Link tot ist? Also könnte er mir da sozusagen gleich eine Crawl-Warnung schicken, wenn er mich eh crawlt?
Gute Frage, bin ich jetzt überfragt.
Okay, ja. Ich nehme an, es gibt auch irgendwie ein öffentliches Tool dafür, ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt. Ich habe gemerkt, wie ich alte Blogposts jetzt einmal so importiert habe, dass dann die Hälfte der Links nicht mehr funktioniert, weil die einfach schon tot sind.
Ich kann mal, jetzt wo du sagst, ich kann mal einen Bekannten anfragen, ob der da irgendeine Routine hat, die das automatisch checken kann.
Weil das wäre nett, wenn ich täglich einfach oder überhaupt so per E-Mail eine Liste kriege, diese und diese Links funktionieren nicht und bringe mal deine Homepage.
Schick mir dann morgen mal eine E-Mail, dann schicke das weiter. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der da vielleicht eine E-Mail dazu hat.
Okay.
Ja, wo waren wir jetzt gerade noch? Ja genau, nein, nicht Yandex.
Nicht, wie heißt das?
Yasi. Aber ist schön, dass du inzwischen Yandex kennst.
Ja, das ist deine E-Mail, ne?
Ja, ist im Prinzip das russische Google. Also die sind genauso mies, nur man verteilt halt den ganzen Dreck nicht nur an einer Stelle, sondern nur den ganzen Globus.
Okay.
Ja, was ich dazu noch sagen wollte, aus irgendwelchen mir nicht erfindlichen Gründen, ist Yasi in der Version, was ich habe, im SSH so derart langsam, dass ich den Seitenaufbau eine Minute brauche und die Suchanfragen in einer ähnlichen Zeit ablaufen. Mir ist bisher noch nicht klar, warum das passiert.
Das heißt, ein Yasi ist noch nicht wirklich gut brauchbar.
Ich war schon ein paar Mal kurz davor, das Projekt einfach einzustampfen.
Aber
da kommt dann irgendwo der Forscher dran. Ich werde es jetzt in der Form nicht veröffentlichen, wie ich es eigentlich schon für letzten Montag geplant hatte. Es funktioniert einfach nicht so. Für Leute, die sich für das Thema interessieren, das Ding auf dem Bananenpfeil oder Raspberry Pi zu packen, um es kurz zu machen, vergesst die ganze OpenJDK 7 Headless-Geschichte, nehmt das 8er. 7er funktioniert nicht.
Okay.
Da beißen sich die sogenannten Optimierungsoptionen. Das, was er da lädt, das eliminiert sie teilweise gegenseitig. Und wenn sie das nicht eliminiert, dann fliegst du mit dem Core-Dump raus. Also da geht gar nichts.
Okay.
8er installieren, dann kommt es zumindest einmal ans Laufen. Von anderen Problemen will ich jetzt an der Stelle gar nicht sprechen.
Hast du eine gescheite Anleitung gefunden, wie man diese Suchmaschine installiert? Also gibt es da gescheite Tutorials?
Es gibt ein paar Tutorials, aber wie gesagt, die haben bei mir alle nicht so in der Form.
Okay, also du kannst jetzt keins direkt empfehlen.
Und da jetzt der Raspberry ja von der Architektur komplett verschieden ist vom Banana Pi, weiß ich nicht, inwieweit man das jetzt portieren kann. Okay.
Na gut.
Ja,
beenden wir mal das Thema. Ich kann ein bisschen was erzählen über Brighton. Brighton ist Python im Webbrowser und dazu gibt es eine sehr schöne Webseite. Dachte ich, erzähle über irgendwas anderes als über Python oder was?
Naja, diese sogenannte schöne Programmiersprache.
Genau.
Bevor wir das machen, Thema Webbrowser, will ich noch kurz was bringen, und zwar HTTP 2. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
Nein. Sprich.
Das geht jetzt zur Zertifizierung raus, HTTP 2. Mhm. Und da versuchen sie den ganzen Mist einfach mal zu beschleunigen, indem das jetzt nicht für jedes Bild, für jeden Link, für jeden Mist irgendwo eine eigene Verbindung aufgemacht werden muss, sondern dass das als Stream rüberkommt.
Also du streamst deine Webseite? Oder?
Ja.
Aha.
War jetzt vor 2 Tagen oder was, glaube ich, auf Heise die Meldung, wenn man mal in Ruhe da anschaut.
Okay.
Auf den ersten Blick sehr interessant.
Und das betrifft soll dann insgesamt ein schnelleres Surferlebnis?
Ja, betrifft eigentlich nur das Protokoll, was deutlich beschleunigt wird. Nur, wie ich dann so ans Ende von dem Artikel gekommen bin, ist man dann auch schon wieder ganz ungut worden. Weil nämlich der Server, der gibt einen Push aus von Dateien, wo er glaubt, die du brauchst. Im Grunde genommen eine gute Sache. Nur sehe ich dann erstmal den Angriffsvektor. Man muss sich da auch nochmal anschauen, wie das am Client dann gehandelt wird, die Daten, die er kriegt.
Okay, und das Ganze ist ja jetzt noch experimentell, ne?
Nein, es ist nicht experimentell, es ist fertig.
Ist schon fertig.
Es fällt jetzt nur noch die RFC.
Okay. Das heißt, wir hören demnächst vielleicht mehr davon.
Gut, RFC wird einige Monate dauern, aber es ist ja teilweise schon implementiert. In die Browser, unter diesem komischen Google-Kunden, mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein. Also es läuft eigentlich eh, nur wie gesagt, also was der Client-seitig da für Dateihandling hat, mit Sachen, die er vom Server kriegt, das muss man einmal anschauen. Da war ich dann im ersten Moment ein bisschen sehr erschrocken und mir dachte, okay, das ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, Viren, Trojaner und sonstiges zu schieben, weil der Server schickt er ja einfach. Er glaubt ja, dass du das unbedingt haben willst.
Aber versprechen wäre ein schnelleres Internet sozusagen.
Es wird definitiv schneller.
Okay, naja, immerhin.
Weil du, wenn du die RTTs anschaust, da fallen einige raus. Also die Roundtrip Time hast du es, glaube ich.
Okay.
Weil du hast ja bisher immer für jedes Bild eine Verbindung aufgemacht, hast die Anfrage hingeschickt, hast gewartet, bis es zurückkommt, dann hat er dir die Daten geschickt. Dann hast du die Verbindung beziehungsweise im 1.1 hat das nicht mehr geschlossen, sondern als ruhend gelegt. Die hast du dann reaktivieren können. Aber du hast jedes Mal erst einmal die Anfrage an den Server schicken müssen. Und so schickst du das Ganze jetzt als Stream.
Okay, okay.
Also wer sich mit der Thematik ein bisschen befassen will, einfach mal nachschauen. Es gibt ein paar interessante Links dazu. HTTP 2 geht gerade in die Zertifizierungsphase für die RFC.
Okay, okay. Na gut, ich habe noch.
Sorry für die Unterbrechung.
Kein Problem.
Damit zurück zu deinem Teil.
Du meinst ja Brighton, bitte. Brighton, ja. Also Brighton ist. Brighton ist eine Python-Implementierung im Webbrowser, und so zwar funktioniert das so, dass das in Wirklichkeit JavaScript ist, aber du codest halt. Naja, gibt ja HTML5, und du codest halt Python-Befehle und siehst gleich im Webbrowser was. Coole Sache, recht experimentelles Projekt, und ich war am Freitag in einer Schule und habe das dort ausprobiert, und zwar habe ich die Webseite pyschool.net, glaube ich, heißt die, bitte in den Shownotes genau den Link nachlesen, vielleicht habe ich es jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung. Und das erlaubt eben eine Python-Konsole im Browser. Das machen mehrere Seiten auch, zum Beispiel die Code-Akademie. Aber das Coole an dieser Python-Implementation ist, du kannst jetzt Dinge machen wie zum Beispiel Turtle-Grafik. Turtle-Grafik ist bei Python etwas, was ich immer in den Probestunden mache. Also du gibst ein paar Befehle ein und da fahrt so eine Turtle herum und zeichnet Striche und Kreise. Also du kannst praktisch sofort sehen, was du da programmierst. Und das habe ich bis jetzt nicht mit Python im Webbrowser können. Es gibt andere Sprachen, die das können, aber eben nicht Python. Python mag ich aber wieder, weil es für mich eine gute Unterrichtssprache ist. Ne?
Ja, ja.
Weil ich das noch nicht oft genug erwähnt habe, dass Python das Allerlernendste ist von überhaupt. Und ja, das Schöne ist jetzt, dass das eben mit diesem pyschool.net geht, weil da eben ein sozusagen ein Python läuft. Und du kannst jetzt im Webbrowser was programmieren und siehst im Webbrowser in einem anderen Reiter dann, was sozusagen, was da hingezeichnet wird. Und wenn du das Ganze jetzt mit diversen HTML5 Canvas-Befehlen kombinierst, die es in Original-Python gar nicht gibt, kannst du auch HTML5-Grafiken, zum Beispiel so ein kleines Doom 3D-Labyrinth, mit ein paar Zeilen Python-Code machen, was einfach extrem cool ist.
Kannst du mal irgendwann was Ausführlicheres machen für diesen HTTP-Canvas?
Sobald ich mich damit auskenne, aber das kann noch ein Jahr dauern.
Okay, also...
Aber es ist eins der Dinge, die mich am meisten faszinieren von dem ganzen HTML5.
Jein.
Weil ich mag 2D-Flächen, auf denen ich rumschmieren kann und Spiele machen.
Ja, schon. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr interessant, was sich für Möglichkeiten eröffnet. Auf der anderen Seite über die Sicherheitsbedenken von Canvas Fingerprinting und so weiter, glaube ich, braucht man nicht reden.
Da hast du ja schon mal einen Link geschickt, oder?
Ja. Aber du weißt, worum es geht, du weißt, was ich meine. Also,
Ich bin drauf gekommen,
dass das eigentlich ein Standardbefehl ist in HTML5. Mhm. Aber so ganz. Ich meine, ich habe damals irgendwann habe ich mir mal HTML4 angeschaut und ja, da war die Erde noch rund und die Geheimdienste waren auch noch geheim. Also die Welt war noch nicht ganz verlässlich wie heute.
Ja. Na also, wie gesagt, ich kenne mich mit den Canvas selber noch nicht wirklich aus. Ich sehe nur, dass man coole Sachen damit machen kann.
Also hat das etwas an der Oberfläche gekratzt?
Ein bisschen, also ich habe jetzt Lust mehr, mich mit Canvas und HTML5 zu befassen.
Wenn es da mal besser durchsteht.
Und vor allem dadurch, dass ich das jetzt mit Python, befehlen kann und nicht eine minderwertigere Sprache zu lernen. Obwohl, es natürlich wahrscheinlich schlauer wäre, dass
direkt in JavaScript kommt.
Ja, nur für mich ist nur Python wertig.
Ich glaube,
der Rest ist minderwertig.
Ich glaube, dieses Thema sollten wir auch nach dem Podcast.
Na okay, ja. Ja, und wie gesagt, ich kann jetzt berichten, dass ich eben mit dieser PyDevNet, bitte in den Shownotes nachschauen, wie die Seite genau heißt, habe ich halt probiert, in einer normalen Mittelschule das zu machen in Wien und bin draufgekommen, die hatten einen guten EDV-Saal, aber, ja, ich spreche jetzt ganz allein weiter, aber es war so, dass die Browser, die dort installiert waren und die Computer eben nicht all das können haben, was zu Hause mein Browser gekonnt hat. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel ein Firefox-Browser war und ein Internet Explorer, dann haben die unterschiedlich viele Beispiele von diesen Python-Examples darstellen können und manche, speziell gerade die, die ich gebraucht habe, wurden dann eben nicht dargestellt. Das heißt, ich bin dann zurückgefallen auf relativ primitives Python-Coding, was also sozusagen in der Textkonsole funktioniert hat, also wo es nur eine Texteingabe und eine Textausgabe gibt. Die Texteingabe wird dann mit so einer JavaScript-Inputbox gemacht und das war dann, also es war für die Stunde, die ich dort gehalten habe, ausreichend, aber es war halt nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Und meine gelernte Erfahrung war, also bevor man einen Workshop macht, wo man dann sagt, ja, ich bringe euch jetzt Python im Browser bei, also Python im Browser und ihr müsst gar nichts lokal installieren, ich brauche nur einen funktionierenden Webbrowser, guter Tipp, vorher anschauen, ob dieser Browser wirklich das kann, was man selber machen will. Die ernüchternde Erfahrung war halt, dass das nicht alles so gut geht, wie man es von zu Hause gewohnt ist, sondern dass das auch sehr auf den Browser ankommt. Und wer sich mit dem Thema Python im Browser beschäftigen will, also einfach auf die python.org Homepage gehen, da ist schon auch so ein kleines Browserfenster, wo man direkt im Browser Python-Befehle, also mit einer Shell, machen kann. Aber diese ganze PyDevNet-Sache ist wesentlich besser, da kann man auch wirklich Skripte abspeichern und eben auch wirklich Grafiken programmieren. Ja, eben wärst du jetzt nicht am Klo gewesen, sondern hättest aufgepasst, während ich geredet hätte, hättest du das gehört. Das war eben. ja, das wollte ich sehen, dass es Prioritäten gibt, aber fühle mich trotzdem. Naja, es ist eben so, dass das nicht überall gleich gut funktioniert, sondern man muss wirklich vorher ausprobieren, ob das auf jedem Browser, auf jedem Betriebssystem, mit dem man das vorführen will, auch funktioniert. Meine Erfahrung ist halt, dass manches funktioniert, aber nicht alles, und zwar in Abhängigkeit vom Browser.
Ja, aber genau das Problem kennen wir nicht von Arduino-Implementation. Dass je nach Browser das funktioniert hat oder eben nicht.
Ja.
Also für irgendeinen Arduino-Simulator, ich weiß es gar nicht mehr, wie der geheißen hat, Also das war dann schon sehr mühsam mit Firefox, wollte ja gar nicht schon gar nicht mit, und noch viel weniger mit meinen Einstellungen, weil mein Firefox ist ja auf Security getrimmt.
Okay, ja.
Und dann habe dann mal durchprobiert, in welchem Browser funktioniert es denn eigentlich.
Alles klar. Hast du eine kleine Geschichte, weil ich habe noch ein E-Book zu besprechen?
Nein, ich habe dann eigentlich nur noch schöner Leben drin.
Schöner Leben. Ja, ja, meins ist eigentlich eh auch schöner Leben.
Ja, mach erst mal dein E-Book und dann.
Machen wir mal mein E-Book. Okay, ja. Also ich habe jetzt ein ganz schönes E-Book. Und zwar, das hat den super Titel, The Dead Media Notebook. Und das ist von, ja, wenn ich das jetzt wüsste, wie man das auf Seite 1 blättert, dann könnte ich das auch sagen. Aber ich glaube, es ist von einem berühmten Cyberpunk
um Gottes Willen, das böse
Autor.
Wird.
Aber ich Cyberpunk weiß es leider nicht von wem.
Nicht mehr sagen.
Bitte auf den Shownotes nachschauen, weil hier im E-Book sehe ich natürlich jetzt wieder nicht den, das auf der, was man sonst auf Seite 2 sieht, die, diesen, wie heißt das am Anfang eines Buchs, das Impressum oder das, wo steht der Verlag und der Autor und die wievielte Auflage. Okay. Absolut sinnfreie Frage jetzt. Auf jeden Fall, was ist das Dead Media Notebook? Das ist ein Medienprojekt und das ist jetzt einfach als zwar nicht frei lizenziertes, aber gratis runterladbares E-Book erhältlich. Und zwar wollte der berühmte Science-Fiction-Autor, und ich bilde mir jetzt ein, es ist Bruce Sterling, aber ich bin nicht ganz, ja, Bruce Sterling, ja, hat versucht, ein Buch zu schreiben über tote Medien, also Medien, die sich irgendwie nicht durchgesetzt haben. Und das Ganze ist dann aber nur eine Linksammlung geworden und die hat 10 Jahre herumgelegen. Und dann hat er irgendwie Leute gefragt im Internet, dass sie ihm Geschichten einreichen dazu und Hinweise geben. Und im Endeffekt ist nichts Gescheites draus geworden. Also er hat kein Buch draus gemacht, aber er hat jetzt sozusagen das, was er gehabt hat, freigestellt. Und es liest sich jetzt eigentlich wie eine Art Wiki. Also du hast mehrere Seiten, die nicht miteinander zusammenhängen, aber jede Seite beschreibt eben ein totes Medium. Und als, wie soll ich sagen, als Nerd ist das ganz lustig, was für schöne und ausgeklügelte Medien es schon gegeben hat. So, unter anderem kommt da vor die Ventotrix Computerspiele, also das war so eine Computerspielkonsole in den 80ern für Heimcomputer mit Ventotrix, Name bitte in den Shownotes nachschauen. Und zwar hat die nicht einen Pixelbildschirm gehabt, sondern so einen Kathodenstrahl, also die hat so Vektorgrafiken gemacht. Mhm. Und dafür hat es eben eigene Medien gegeben, eigene Kassetten und so. Und,
ja, und Kassetten, das passiert damals noch.
Ja, das war so ROMs und darüber schreibt er, das sind so pneumatische Schreibgeräte, die sozusagen ein Text-to-Speech-Engine aus ca. 1900, also die den Schall aufgezeichnet hat. Das Problem war wahrscheinlich auch der Grund des kommerziellen Misserfolges, dass ein eigens geschultes Personal gebraucht, dass diese, eigentlich das, was du heute siehst, wenn du beim Mikrofon diese Schwingungskurven, wenn du reinsprichst, ja, so eine App hast, ne, die das dann wieder umsetzt in geschriebenes,
nein,
Englisch und
nicht,
so.
Wenn man eine App hat, also ein vernünftiges Programm,
genau,
sowas ja, wie Audacity oder sowas.
Genau, genau, ja. Und so, es ist, also ich habe recht gern reingelesen. Manche, muss ich sagen, manche Sachen waren ein bisschen fad, das war mir dann zu nerdig. Ich spreche selber als Nerd, aber manche Sachen waren einfach sehr, sehr lustig, wo du einfach siehst, okay, das war eine Technologie und die hat schon alles Mögliche gehabt und eigentlich sehr cool und hat sich aber leider nicht durchgesetzt, oder vielleicht Gott sei Dank, weil heute das Leben sonst wesentlich umständlicher wäre, aber hat zum Beispiel vieles vorausgenommen, was erst jetzt uns als Internetbenutzer sehr bekannt vorkommt, also auch gewisse Probleme und so. Und das ist einfach sozusagen eine Sammlung von toten Medien, ist circa so lustig wie in einem technischen Museum sich Oldtimer anschauen oder ja, Dampflokomotiven, die halt heute jetzt nur noch Nostalgiewert haben, aber damals eine wirklich eine Industrie waren und wo man auch gedacht hat, das ist Stand der Technik und das ist Zukunft. Ne?
Also in Ostdeutschland habe ich die nur im Produktiveinsatz gesehen.
Ja, es gibt auch in Österreich mehrere Dampfeisenbahnen, die
aber nicht produktiv.
Na doch, die fahren noch herum.
Ja, irgendwelche Eisenbahner, Hobbytypen.
Ja, sie sind eher Hobbytypen, ja. Aber
nee, weil das war, lass mich überlegen, ich glaube, das war 93. Mhm. In Ostdeutschland wirklich nur Dampflok im Produktiveinsatz gesehen.
Weil Ostdeutschland Kohle gehabt hat, oder? Und ich meine, das war.
Ich weiß halt, warum die gefahren ist, aber ich bin da irgendwann gerade oben über die Brücke rübergekommen.
Und da ist eine Dampflok gefahren. Und wirklich mit Güterwaggons dahinter, oder? Mit,
ja.
Cool, ja.
Also wirklich produktiv Einsatz, wo wir auch schon, also jetzt habe ich auch viele gesehen, jetzt bin ich auch schon Zeit lang da drüben, aber das habe ich noch nicht gesehen.
Ich bin jetzt nicht mehr ganz informiert, aber es war bis in die 90er, glaube ich, oder nicht mich bitte genau festnageln, aber die Republik Österreich hat sich sehr lange auf jeden Fall die Post mit Dampfmaschinen gehalten für den nächsten Krieg. Also falls dann das Benzin knapp wird, dass sie mit Dampfloks herumfahren können.
Ich habe nur einmal eine Mariazell gesehen, aber das war ja irgendwie so. Ja,
die Mariazellerbahn, da ist eine, die auch mit Dampf fährt, aber aus
Nostalgie. Nein, das ist eine Mariazellerbahn, sondern das ist ein privater Verein.
Achso, die haben so eine kleine Museumsbahn, ja.
Ja, genau.
Das sind aber auch Privatleute.
Die habe ich dann mal unter Dampf gesehen. Ja.
Aber man muss sagen, ein Dampflok ist auch was als Technik. Ne? Ich meine, das ist doch wirklich was romantisch Cooles.
Das ist ich sehe das zwar keine Romantik, aber...
Nein, dass das dampft und pfeift und stinkt und das ist cool.
Das dampft und pfeift und stinkt, okay, also das muss ich mir jetzt dann...
Es stinkt nicht nach Diesel, sondern es stinkt so nach Holzfeuer. Das ist doch... Übrigens in Prater, die Lilliputbahn, die hat auch eine Dampflokomotive. Die ist nicht sehr groß, Lilliputbahn, ist wirklich sehr klein.
Ja, also was man die braucht. Aber gut, sie wird sich gut rechnen.
Ja, wie auch immer. Okay, und auf jeden Fall dieses Dead Media Handbook, bitte einfach Link in den Shownotes anklicken. Ist einfach ein schöner Lesestoff, ist praktischerweise im EPUB-Format erhältlich. Und man hat eben, ich versuche jetzt gerade ein herzeigbares Beispiel zu finden, hier, da gibt es den Hotel Annunciator und zwar super Geschichte eigentlich und super Erfindung, wenn ich jetzt gerade rausfinden würde, von wann das war, ich schätze um die Jahrhundertwende, wenn nicht ein bisschen früher, aber auf jeden Fall noch bevor das Telefon wirklich erfunden wurde und sich durchgesetzt hat, hat da jemand in seinen Hotels so eine Art Gerät gebaut, wo der Hotelgast, ähnlich wie beim Schiff, bei diesem Kommando, was man sieht, so in alten Schiffen, so aus Messing, diese Kommandosteuertafeln, hat er so auf einer riesigen Wählscheibe einen Befehl einwählen können und dann auf eine Taste drücken und unten in einem, sozusagen bei der Rezeption, kam dann ein Signal an, also Zimmer 17 braucht Friseur oder Zimmer 17 braucht Essen und Kaffee oder Zimmer 17 braucht Masseurin oder was auch immer, ja. Also du hast sozusagen dass deine Befehle so eintastern können.
Masseurin war wahrscheinlich sehr beliebt.
War beliebt, hatte auch gewisse Probleme, wie dass da die Zuverlässigkeit nicht so ganz gestimmt hat. Das heißt, da ist der Friseur gekommen und der Gast hatte doch was anderes wollen oder so und sozusagen sich da verwählt oder das Signal ist nicht gescheit angekommen und das, den ganzen den Garaus gemacht hat dann das Telefon, weil der Gast dann einfach anruft bei der Rezeption und sagt, was er will und dann nicht kompliziert eine Scheibe bedienen muss mit irrsinnig vielen kleinen Piktogrammen. Aber die Idee ist irgendwie süß, ne? Dass du sozusagen, ich hätte schon gern irgendwie zu Hause so ein riesiges Steuerrad, wo ich so Captain-mäßig so einstellen kann, ja, Bett gehört gemacht oder volle Kraft voraus oder so irgendwas. Also ich finde, das ist schön nerdig.
Also ich sag mal so, es wäre ganz okay, wenn man das jemandem einfach mitteilen könnte. Es müsste ja nicht über große Steuerrad sein.
Ja, das ist doch was anderes, dass du da bimmelst und dann kommt da der Butler und du sagst dem, die Herrschaft wünscht Kaffee. Nein, das gehört schon so auf seinem messing Steuerrad Ding so eingerastert.
Also ich sag mal, mir wäre der Effekt interessant.
Okay. Und hier ist noch ein anderes Beispiel, ARTOG, der US Army's Portable Pneumatic to Powered Multimedia System, Intense. Und zwar haben das die Army's, US Army in den 1950ern, wollten sie so ein mobiles Kommandosystem für den nächsten Atomkrieg. Und er schreibt da Goldberg-mäßiges Technologieding. Und zwar also wurden da mehrere Zelte gemacht und die haben dann mit pneumatischen Tuben sozusagen Infos, und jetzt kommt es, das ist nämlich sehr internetmäßig, von verschiedenen Quellen, also Läufer zu Fuß, der Nachrichten bringt, also auch Funkspruch, also auch Telefon, also auch wahrscheinlich Brieftaube oder so, diese ganzen verschiedenen Inputs wurden gesammelt, wurde dann, glaube ich, auf kleine Karten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gestanzt oder fotografiert. Und diese Info wurde dann per pneumatischen Tuben in mehrere Kommandozelte geforwardet mit einer erträglichen Verzögerung von nur 5 oder 10 Minuten. Und da haben die das dann auf so einer Art Bildschirm angucken können, die versammelten Stabsoffiziere. Ja, und praktisch ein sehr frühes Multimedia-System.
Also wenn ich mir das so anhöre, dann glaube ich fast, die haben das wirklich realisiert.
Ja, es wurde auch in mehrere Prototypen gemacht. Weil
das würde so manches in der jetzigen Politik erklären.
Nein, das war, glaube ich, ein Army-Projekt. Also das hat sich kommerziell nicht durchgesetzt. Aber es ist cool zu wissen, dass sowas gibt. Einfach bitte googeln nach ARTOC, A-R-T-O-C. Und ja, und schauen, was da halt rausgekommen ist. Und in diesem Dead Media Handbook geht es halt um lauter solche Sachen, meistens so 100 bis 200 Jahre alt, die halt jetzt eher unbekannt sind, aber sozusagen von Nerds gesammelt, die ein Herz für tote Technologien haben.
Also spontane Idee, das könnte man irgendwann machen mit toten Spielen.
Du meinst jetzt Brettspiele, die nicht populär sind? Oder?
Nein, Computerspiele.
Ja, da gibt es ja eh genug Fanprojekte.
Ja, aber das einfach mal auf eine Serie runterzubrechen. Also ich denke jetzt hier an Wiener Studentenprojekt.
Genopedia gibt es und so.
Hat damals Parsec geheißen, weiß nicht, ob du das kennst.
Na, weiß ich nicht, was du meinst.
Das war eine offene Weltraumsimulation.
Okay.
Hat es bis auf LAN-Status geschafft. Und kurz vor dem Release waren sie alle fertig. Und
ah, das meinst du mit Tod? Also Spiele, die nicht wirklich published wurden?
Ja,
zum Beispiel. Okay, ist aber schwer, da an die Source Codes und so heranzukommen.
Oder die published wurden und sowas wurde eingestampft. Ich kann mich noch gut erinnern an Dark and Light zum Beispiel, wo die Entwickler gemeint haben, sie müssen die User überhaupt nichts sagen, was sie tun, sie sind ja so super. Mhm. Ja, wie es dann soweit war, haben die ersten, die einen Tag vorher dann rein können, haben in der Open Beta, die haben für einen Haufen Geld Keys gekauft. Mhm. Ich bin dann am zweiten Tag mit rein umsonst. 6,5 Frames, ich glaube, mehr braucht man nicht dazu sagen.
Also, du meinst massiv Multiplayer in den COs, die zu Recht
die größte Spielewelt aller Zeiten, das ist sie bis heute. Mhm. Nur braucht man ein Spiel, um sie zu füllen.
Okay.
Also, du hast am Schluss Tage spielen können, ohne irgendwann jemanden zu sehen.
Naja, ich glaube so ein bisschen, wie soll ich sagen, das sprichst du jetzt an. Es gibt auch, es gibt manchmal auch einen Grund, dass sich etwas nicht durchgesetzt hat. Ne? Und das hast du ja bei dem Media Handbook auch.
Ganz klar. Ja. Sie haben super Preview-Videos geschafft und so weiter. Also das hat echt Spaß gemacht, die Dinge anzuschauen. Das war echt Lust nach mehr.
Aber dann halt nicht geliefert.
Das war die erste Open Beta. Mhm. Zumindest von der ich es weiß, die Geld dafür verlangt haben. Mhm. Ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Ich hab lange überlegt, ich war echt heiß auf das Game. Aber nee, habe ich gesagt, nee, aus Prinzip mache ich nicht. So okay. Interpolen-like und so.
Okay. Na gut. Und,
ja.
Lass mich das abschließen. Dead Media Handbook, also einfach lesenswert, vor allem weil gratis downloadbar und einfach so nett zum Stöbern. Keine zusammenhängende Handlung, aber lauter hübsche kleine Fehler der Geschichte. Deine tote Medien. Ja. Du hast gesagt, du hast ein schöner Nebenthema.
Achso, ja, Filme.
Ja,
Filme.
Filme, die vor Jahrzehnten gedreht wurden?
Nein, diesmal nicht. Ja, doch, Jahrzehnte trifft inzwischen schon, aber nicht ganz so alt wie sonst.
Okay. Habe ich eingeflochten, ich habe vorher den Armin Karam interviewt über 3 Batman-Filme.
Ja, ja.
Seine Zusammenfassung: Batman ist cool. Aber vielleicht machen wir das noch einmal schon.
Ja, ich habe vorhin überlegt, noch die ganze Zeit, nehme ich jetzt das eine Thema mit 2 Filmen oder nehme ich das andere Thema mit nur einem Film?
Mach mal nur einen Film.
Na, ich habe mal überlegt, ich nehme einfach alle 3.
Ah, okay.
Okay. Quentin Tarantino.
Ja, das war. Und zwar? Reservoir Dogs oder?
El Mariachi.
El Mariachi, der Killer, oder?
Und im zweiten Teil dazu Desperados. Desperado.
Okay.
Sollte man sich unbedingt mal wieder angesehen haben.
Aber war einer von denen nicht vor kurzem erst im Kino oder so?
Ja, vor kurzem ist jetzt
noch schon wieder ein Jahr her oder so.
Ja, um die 10 Jahre.
Oder na, länger. Na, okay, dann.
Nee, also El Mariachi ist später gewesen, das war praktisch die Vorgeschichte zu Desperado, wenn ich mich jetzt da richtig erinnere, von der Chronologie her. Also welchen, das man zuerst anschaut, ist eigentlich relativ wurscht. Und nicht zu vergessen, John Carpenter.
Ich war.
Gehört auch immer wieder dazu.
Das ist ja ein Schauspieler, oder? Ein Regisseur oder so.
Ja, Regisseur.
Aber was, welchen Film meinst du da?
Verdammt, wie heißt das hier? Tja. Genau, Die Mächte des Wahnsinns.
Die Mächte des Wahnsinns. Fang vielleicht mit dem an, das klingt sehr gut.
Ja. Ich setze den Link rein anschauen.
Achso, du sagst nur, man soll sich die Mächte des Wahnsinns anschauen.
Ist halt einer von den klassischen Horrorfilmen in gewisser Weise, so wie es Carpenter halt gemacht hat.
Und ist aber nicht lustig irgendwie, ist wirklich Horror.
Ist einfach mal wieder komplett was anderes. Es ist halt Carpenter.
Ja.
Ich meine, der hat ja immer die komischen Sachen gemacht, so wie Dark Star zum Beispiel, war ja auch vom Carpenter, oder Ghost of Mars. Ist ja, glaube ich, auch vom Carpenter, wenn ich mich richtig erinnere. Also es waren immer irgendwie so die Dinger, die halt irgendwie aus der Rolle gefallen sind.
Okay. Also Mächte des Wahnsinns.
Die Mächte des Wahnsinns, ja. Das ist
und das ist wirklich nicht lustig, das ist wirklich Horror oder irgendwie schräg?
Ja, das ist komplett schräg, natürlich.
Okay.
Nee, im Prinzip geht es um einen Schriftsteller, der verschwindet und einen Versicherungsdetektiv quasi, der dem nachspüren soll und dann einfach auf eine Realität trifft, die so eigentlich gar nicht existieren dürfte. Also die Mächte des Wahnsinns stellt in gewisser Weise komplett die Auffassung von Realität in Frage.
Okay.
Und wie gesagt, am Schluss eskaliert es halt ein bisschen in den klassischen Horrorblödsinn, aber alles in allem, also sollte man mal gesehen haben.
Okay.
Und coolen Soundtrack dazu.
Und du hast zwei andere Filme erwähnt?
Ja. Mariachi
und Desperado. Okay, und welcher war zuerst?
Ich glaube Desperado und das Mariachi als Vorgeschichte zu Desperado.
Er wurde nachher gedreht.
Und so. Okay, da bin ich mir jetzt
okay, okay. Und die sind schon beide recht älter, sagst du, von Quentin Tarantino?
Quentin Tarantino, ich glaube, da braucht man nicht mehr dazu sagen.
Okay. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die kenne oder unter einem anderen Namen kenne oder so.
Naja, Mariachi.
Moment, ich weiß schon, war da nicht einer mit Johnny Depp, so ein Gitarrenspieler?
Nein. Das Desperado ist mit Antonio Banderas. Musik war damals Los Lobos, wenn ich mich richtig erinnere. Und Mariachi, ja, Typ kommt in der Stadt als Mariachi. Sucht Arbeit und hat einfach nur den falschen Tag erwischt.
Okay.
Und schlittert halt da so richtig rein. Und irgendwie, ja, es geht halt einfach alles voll im Bach runter.
Okay, okay. Na gut, müssen wir auf YouTube genug Trailer finden und so, ne? Mal einfach verlinken.
Ja. Ich werde es einfach auf Kino.tv verlinken und fertig. Hey, Links sind legal.
Ja. Okay.
Es ist ja nicht so, dass ich es hochlade auf deine Seite.
Na gut. Okay, ja. Hast du sonst noch schöne Lebensthemen oder irgendwas?
Oh, fällt mir spontan nichts mehr ein. Gut.
Kannst du einen persönlichen Appell an den Gregor machen, dass er wieder kommen soll?
Nein.
Sehr nett. Gut, dann mache ich das. Lieber Gregor, wenn du das hörst, bitte komm wieder, weil wir haben sehr lange gebraucht, um diesen Podcast aufzunehmen.
Das mache ich erst dann, wenn er endlich mal einen Schlüssel hochgeladen hat.
Ah ja, stimmt. Also appellieren wir auch gleichzeitig an Gregor. Gregor legt endlich einen PGP-Schlüssel zu. Okay, aber den mit Gregor geärgert öffentlich. Ja, ich schließe ab. Oder hast du noch irgendwas?
Nein, ich habe im Moment nichts mehr.
Gut. Ich schließe ab mit dem täglichen FOSTEM-Interview, was noch von der FOSTEM-Reise übrig ist. Und zwar eins, das mir schon sehr am Herzen liegt, was ich letztes Mal nicht zusammengebracht habe zu sagen. Und zwar, das ist die Maria, eine ältere Dame, die habe ich am Matreya-Stand kennengelernt. Ich habe schon mal versucht, das zu erzählen. Und das war ein Fork vom, jetzt weiß ich es nicht mehr. Vom Mandrake Linux, kann das sein?
Mandrake,
ja. Also die, so eine Fork von einem Blabla Fork, und dann habe ich halt die interviewt und das war recht nett. Ich habe zwar jetzt nicht sehr viel über die Linux-Distro zu erfahren, außer dass da anscheinend sehr, sehr nette Leute drin sind, aber es war sehr nett, ihre persönliche Situation, also sie hat sozusagen geschrieben, gesagt im Interview, was ihr das gebracht hat, dass sie sich in einer Community engagiert als ältere Dame sozusagen, wie sie da Freunde gefunden hat. Einfach das Interview anhören, ich werde es gleich im Anschluss anstückeln. Ansonsten wünschen wir alles Gute, oder wie sagt man, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Montag.
Und jetzt viel Spaß mit dem Interview von der FOSDEM. Grüß euch. FOSDEM, 1.2.2015. Ich bin am Magera-Stand. Und ich spreche mit Icebreak with
Maria. Maria von was?
Hi Maria. Can you talk me about what the distribution is you're presenting here?
Well, Magera is a fork of Mandriva.
Okay.
So if you've heard of Mandrake, Mandriva, it's something in the same line. The big difference is that Magera is completely community based. So there's no company which is high up and telling to the
we're all volunteers
and we decide democratically what's being done.
Okay. Has Magera a special focus on design or focus on usability, or is it something you are very focused on?
Well, there are several focuses. There's nothing extremely special, but we do, of course, have the tools that came from Mandrake, were the Mandrake tools, what used to be the Mandrake, how do you call that center? The control center. So we have the Magera control center, and that's really nice because regardless of which desktop environment you use, you have the same tool to change all kinds of settings, add a user.
So one place to do everything.
And that is very nice, very convenient.
Okay. How long are you using yourself this distribution? How long are you?
Since the beginning, since it started. So it was on the 18th of September of 2010.
Many years now.
Magera was forked from Mandriva. And I started using it some months later when the first alpha was released, the first test version. And I've been using it since. And I became a contributor on the 1st of September, in 1 year later, in 2011.
So you became involved with
I
the community.
I became involved because I had asked a question in the forum, and that replied very nicely, so I felt very much at home. And then there was a request for people to help the bugs for the triad team. And, let's try it.
This communication was in French or in English?
That was in English, yes.
Okay.
It is, Magera is born in Paris, just like Mandriva and Mandrake. But we communicate in English. Our meetings are in English.
Okay. Isn't that horrible for French people?
For some, it is harder than for others.
Okay.
But they do their best and they learn. It works. Mm.
So you really have the spirit of we are international community. We communicate in English, even if we are mostly French people.
Exactly. Yes.
Yes, was this your first time that you accepted a community role in a Linux community?
Yes, indeed.
Yes?
Yeah.
So before you were user?
I was user, and the only thing I did was reply sometimes in forum posts on the Dutch Mandriva site. But that was not independent from the Mandriva.
Okay.
How was the German side called from Mandriva?
I
forgot.
Okay.
Mandriva Usa.
And what was that took you accepting this role? You was asked nicely to do it, or you was personally connected to guys?
There was this question about the help that was needed, but so I ended up there, and then I was asked to be a representative for the Boxwood in the documentation team. And then in the documentation team, a lot needed to be done, because all our documentation about our own tools needed to be written again anew from scratch, because for legal reasons, the Mandriva documentation could not be used.
So you must re-document. And do you have a technical background in anyhow? You was programmer before, or? No.
We just started working and did the job. So there is documentation now for the traditional installer. If you click on help, you get a help page in 20 languages by now. There is help for the material control center in less languages, but many languages are still being translated. It's growing.
Okay.
Yeah.
I'm very interested in your role in the community. Can you say what impact had that on your personal life? How many hours per week you put into working for this community? Get no paid, I think.
No, I did not get paid. I think in the beginning, it may have been up to 20 hours a week. I did only have some part-time jobs that did not at all add up to a full-time job. So I had time available, and in Bucksport, where I started, you see a bar and you wonder, what's going on here, and you want to know more, and you start searching on the internet, does it happen in other distributions too? And before you know it, it's 4 hours later. So,
so I assume you had fun working for the community, non-paid.
Yes, it's really nice. It's a very nice community. There's a good atmosphere, and it's even so good that, a year ago at Fosdam, when I was at Fosdam, something happened in my personal life. My mother had an accident, and when I returned from Fosdam, I had to drop everything I did, my jobs, the leisure things I did, people I met in our free time. I had to drop it all, go live with my mother, and help her.
So you lost your social life?
I lost my entire social life, except for Magia. Magia was still there, and that was absolutely fantastic.
So even if you did nothing for the community in this time?
I did very little. I tried what I could. So sometimes I would try to bug report, or I would translate a little bit, or
besides helping your mother,
easy tasks, easy tasks. I used to be in council before, but I stopped with that because I had no more time for that. But the things that I could do and the contact I still had, really kept me alive. It was almost the floor I was standing on.
So doing unpaid work for the community lifted
your
spirit.
Yes. And it was funny because I made a lot of mistakes. I was very tired. It was very exhausting to do a job that I'm not educated to do, caring for someone and doing it day and night, having to get up many times at night. I was extremely exhausted.
But you still found time for that.
The community, they kept me alive. They were so nice to me because I made very stupid mistakes. And no one said, you make such mistakes, shouldn't you stop?
Mm-hmm.
No one said that. They just,
And you met these community people also in person or only online?
No, at Fosdam, at Other Instance, Linux-Tag, Open Rheinruhr, Frostcom, Solution Linux.
Go on a lot of meetings.
I try to go to many events because I really like to meet my fellow contributors in person.
I see. Mm. Okay, and as a generic person with no technical, you're not a programmer, not a technical
student. I'm not
student.
A programmer.
Can you
no.
Can you advise to get involved in a community like you do?
Certainly. Yeah, I had very weird ideas before I started. Before I started, I thought that the persons who were making Magia, that they knew everything. Yes, a very silly idea because nobody knows everything.
Okay.
And the programmer can be very good for poor and understand nothing about something else.
Okay.
It's so that was a very wrong idea. And
so you never felt underqualified with your wisdom, or that you could not meaningful contribute?
Well, I did feel unqualified, but I was aware that compared to nobody, I was doing a much better job.
Okay. Okay.
And if you make mistakes, people will tell you, and usually they will tell you nicely. But do you remember the very first bug report?
Yeah.
I commented it. Was one he had written, and he did not agree with my comment, so he was not very amused. But he. That was not in person, that was just in our big villa.
Sounds like the beginning of a great love story.
Yes, but I had been warned before that when you work in Buxilla, that people can get irritated. So, and the other Bugsport members, they helped me and they touched me on the shoulder.
And well, talked everything out. So.
And now he's one of my biggest friends.
So you made friends through Bug Report?
We made friends over.
Yes. Very good, very good. Okay, thanks a lot, Marie, and good luck with your community.
Yeah, you good luck too. Thank you.
Thanks. Bye.